Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Letzte Woche habe ich ja noch aus meiner Quarantäne berichtet, jetzt sind wieder 2 Wochen vorbei. Ich habe viel erlebt, war unter anderem im Gucci Circolo da in den Pop-Up in Berlin, der sehr cool war. Und war das Wochenende auch in Paris. Wolfgang, Heidi, wie waren eure letzten 2 Wochen?
Die waren gut. Ja, alles prima. Gesund und munter.
Sehr gut. Auch noch nicht in den Gucci-Film gegangen. Ich schaue mir den heute Abend an.
Ja, ich habe das auch noch nicht geschafft, aber der gehört natürlich zum Pflichtprogramm eines im Modebusiness befindlichen.
Ich kann ja aus dem Lockdown berichten. Also ich war ja die letzten 2 Wochen im Lockdown. Ja, alles gut soweit und ich hoffe natürlich, dass das jetzt ein Ende hat und freue mich schon auf die nächste Woche.
Das glaube ich. Bisschen Weihnachtsfeeling und die Shops wieder eröffnen hoffentlich, ne?
Ganz genau. Ganz genau.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, Wolfgang, und schauen uns dann wieder neue Eröffnungen und neue Formate an, berichte dann auch über Paris. Und natürlich schließen wir den Podcast auch wieder mit ein bisschen Retail-Gossip ab.
Fangen wir doch mal mit Corona an. Wir berichten ja nicht über Zahlen, aber doch die Auswirkungen, die das für den Handel hat. Und ich glaube, wir haben das vor 4 Wochen schon einmal kurz angedeutet, dass die Situation, die sich dort absehbar zuspitzte, auch nicht gerade gut für den Handel sein wird. Und so ist es jetzt auch gekommen. Österreich ist ja teilweise noch schlimmer jetzt gewesen die letzten 14 Tage, aber in Deutschland haben wir jetzt die 2G-Regel. An den Türen wird kontrolliert, ob man seine Impfbescheinigung dabei hat, und der Personalausweis muss vorgelegt werden. Und da sagen wir so, da gibt es natürlich, auf der einen Seite beobachte ich Kunden, die das erstaunlich professionell und gelassen mitmachen. Also die in der Stadt sind, die machen das mit, weil die eben auch shoppen gehen wollen. Die Firmen haben sich auch darauf eingestellt und haben alle Personal bereitgestellt. Also könnte man sagen, das läuft. Aber es ist eine riesengroße Diskussion. Die Situation ist so für den Handel, dass man sich einigermaßen von der Politik verraten fühlt. Das ist quasi so eine Art von Geiselhaft für den Einzelhandel. Denn was die Politik will, ist Kontaktbeschränkung, und sie will Druck vor allen Dingen ausüben auf die Ungeimpften. Und der Handel muss dafür herhalten, weil man denkt, naja, wenn die Ungeimpften nicht mehr shoppen gehen dürfen, dann werden sich vielleicht impfen lassen. Aber in diesem Fall ist es das falsche Argument. Es führt einfach dazu, dass die Frequenzen noch weiter einbrechen, dass noch mehr online abwandert und die Gefahr einfach besteht, dass noch mehr Händler diese Zeit nicht überleben werden. Also der Geschäftsführer von Ernstings Family, der hat sich hier auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er wird das sozusagen in die höchsten Instanzen durchklagen. Weil es kann einfach nicht sein, dass er jetzt sozusagen mit seinem Handel darunter leiden muss, dass die Ungeimpften politisch nicht anständig betreut werden und die Frequenz natürlich in den Innenstädten immer weiter sinkt. Ne? Also das ist alles andere als positiv.
Ja,
und wie lange das anhält, weiß man ja auch nicht. In Österreich ist sozusagen die Situation ja noch härter. Aber da scheint es ja sozusagen möglicherweise ab nächste Woche eine Veränderung zu geben, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, Heidi, wolltest du mal sagen, wie du das erlebt hast in Österreich?
Kann ich gern machen. Wir hatten ja ab dem 15. November hier in Österreich schon den Lockdown für Ungeimpfte. Ich bin dann natürlich herumgegangen im ersten Bezirk und habe mit den Geschäftstreibenden gesprochen, und die haben auch berichtet, was du gesagt hast, dass natürlich der Umsatz sehr stark zurückgegangen ist, obwohl die Geschäfte offen waren. Dann sind wir ja in den Lockdown gegangen, da sind wir noch bis zum 12.12. Ab dem 13. wird in Österreich dann wieder der Handel und die körpernahen Dienstleister aufgesperrt. Und Gastronomie folgt jetzt in Wien eine Woche später. Und eines darf man nicht vergessen, der Lockdown für die Ungeimpften geht weiter, wahrscheinlich bis die Impfpflicht im Februar kommt. Aber da gibt es auch noch keine konkreten Informationen dazu.
Naja, das klingt so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, ne? Der Einzelhandel muss dafür herhalten, dass ganz die Politik das nicht geschafft hat, die Ungeimpften zu überzeugen, was hier wichtig und notwendig ist. Also diese Situation, die führt natürlich auch zu Problemen im Handel und trifft besonders hart die Unternehmen, die online wenig ausgeprägt sind. Und ein aktuelles Beispiel ist jetzt die Firma Orsay. Die sind unter den Schutzschirm gegangen und haben versucht jetzt über diese Schutzschirminsolvenz, werden sie versuchen, sich neu aufzustellen und zu restrukturieren. Haben entsprechenden Antrag eingereicht, weil sie befürchten, dass sie im ersten Quartal 2022 nicht mehr zahlungsfähig sind. Mitarbeiter sind darüber informiert worden und kann sich natürlich vorstellen, das ist das Letzte, was man will, vor Weihnachten zu erfahren, dass das Unternehmen in die Insolvenz geht. Und die Mitarbeiter sind erfahrungsgemäß immer die, die am stärksten darunter leiden müssen. Und Orsay hat versucht, das Gleiche zu machen wie die Schwestergesellschaft Pimki, die erfolgreich jetzt dieses Schutzschirmverfahren hinter sich gebracht hat und hier überlebt hat. Also das, aber ehrlicherweise konnte man ja schon beobachten, dass Pimki und Orsay schon eigentlich vor der Corona-Zeit versucht haben, sich anders aufzustellen und nicht mehr an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen konnten. Also insofern wird das, glaube ich, sowieso ein schwerer Schritt, was man jetzt macht und wie man sich neu ausrichtet. Denn, sagen wir so, die jungen Menschen, die Orsay und Pimki damals zum Erfolg getragen haben, die sind ein bisschen älter geworden und an die jetzige Jugend kann man imagemäßig nicht mehr anknüpfen. Also insofern, ob Cost-Cutting alleine dann reichen wird, darf man bezweifeln.
Dadurch, dass, sage ich mal, Personal auch so einen Mangel darstellt, aktuell hoffe ich, dass die dann an anderer Retail-Stelle auch unterkommen. Ich sehe es ja nur bei uns in den Outlets, Personal, Personal, Personal. Also ja, fingers crossed, dass dann an anderer Stelle dann die wieder zur Verfügung gestellt werden.
Dann kommen wir jetzt mal zu IKEA. IKEA haben wir später auch nochmal an anderer Stelle, aber IKEA... Die bauen ja sozusagen ihr Unternehmen hier in Deutschland auch entschlossen um. Das heißt also, sie haben mit großem Investment und großer Geschwindigkeit auch den Online-Bereich ausgebaut. Sie haben die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr im Online-Bereich verdoppelt. Haben jetzt das Gesamtgeschäftsjahr, das geht von 1. September bis zum 31. August, mit 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen, was ein Rückgang von nur 3,2% entspricht. Aber darin enthalten ist eben auch so ein Online-Umsatzzuwachs von über 103%. Damit ist der Online-Anteil auf 34,3% gestiegen. Und der war davor bei 16,2. Nun, wie gesagt, da spielt eine wesentliche Rolle, dass die IKEA-Stores fast 5 Monate geschlossen waren in ihrem Berichtszeitraum. Und das hat natürlich den Handelsumsatz stark beeinträchtigt. Aber wenn man die Zahlen mal nüchtern sieht, heißt es, dass man im Offline-Bereich in den Stores einen Rückgang von knapp 22% zu verarbeiten und zu verkraften hatte. Und das tut ja weh. Aber IKEA wird nicht nur sozusagen von der Pandemie unter Druck gesetzt, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen Playern wie Westwing und Home24, die ja sehr, sehr stark gewachsen sind in der Corona-Zeit. Und auch Otto, soll man gar nicht glauben, ist der größte Möbelhändler in Deutschland, noch weit vor IKEA, hat seine Online-Umsätze sehr stark ausbauen können. Also das heißt, IKEA mit seiner Strategie hat vollkommen recht, auch online mehr zu machen. Aber ich bin gespannt, wozu das führen wird, was die Läden betrifft. Denn da ist die Frequenz auch mit und ohne Corona schon vorher zurückgegangen. Und da wird man sich überlegen müssen, wie man damit zurechtkommt. Und wir hatten ja schon verschiedentlich berichtet, IKEA sucht sozusagen die Nähe zu Innenstädten, also man versucht näher ranzukommen, man versucht näher an die Kunden ranzukommen, mit kleineren Formaten in die Städte reinzukommen, um vielleicht dann von den sogenannten Innenstadtfrequenzen zu partizipieren, damit man nicht mehr mit dem Auto oder mit sonstigen Verkehrsmitteln auf die grüne Wiese fahren muss.
Definitiv. Mir ja auch gerade, weil du sagst, dass sie nicht auf die grüne Wiese fahren müssen, gerade in der jetzigen Zeit, wo Mobilität ja auch ein großes Thema ist und sich die Jungen ja auch nicht mehr ja gleich automatisch ein Auto zulegen. Von daher macht es ja Sinn, in die Innenstädte zu gehen. Da haben sie dann ihre Brand Awareness, da können die Kunden dann online bestellen. Ich erinnere mich nur, als ich in Düsseldorf war und dann einmal irgendwie mit dem Car2Go zum IKEA da musste. Also das war richtig aufwendig und anstrengend. Da hätte ich mich auch über einen Innenstadt-IKEA gefreut und hätte dann gern alles direkt nach Hause geliefert bekommen. Also macht in der heutigen Zeit definitiv Sinn, so vorzugehen.
Somit kommen wir zu den Neueröffnungen, den neuen Formaten und Konzepten. Anna, wir waren ja schon am 9. Juni, glaube ich, war es, haben wir im Retail News Flash Podcast von der bevorstehenden Eröffnung von La Samaritain in Paris berichtet. Da waren ja, glaube ich, 15 Jahre Umbau, rund 750, 800 Millionen Euro hat Louis Vuitton, Moët Hennessy da hineingesteckt. War es das wert? Also wenn ich mir die Fotos anschaue von den rund 150 Jahre alten Jugendstilelementen, die mein Herz höher schlagen lassen, glaube ich schon. Aber du warst ja gerade in Paris letztes Wochenende. Bitte berichte von deinen Eindrücken von deiner Reise.
Ja, sehr gerne, Heidi. Und zwar bin ich natürlich ins La Samaritain gegangen. Nachdem wir da ja auch umfangreich berichtet hatten, wollte ich mir das nicht nehmen lassen, natürlich dann auch dir da Feedback geben. Also der Eingang an der Rue Rivoli besticht natürlich durch seine geschwungene Glasfassade. Da ist sicher auch einiges von den 750 Millionen Investmentkosten auch reingeflossen. Ihnen hat man die Struktur beibehalten. Also es überrascht mich jetzt schon sehr natürlich, dass das 15 Jahre Bauzeit waren. Kann das aber jetzt nicht ganz beurteilen, weil ich jetzt nicht weiß, wie das vorher ausgeschaut hat, ehrlich gesagt. Also es ist ein schönes Kaufhaus. Ich glaube auch von der architektonischen Sicht, wie du auch sagst, lässt das dann die Herzen höher schlagen. Die Warenpräsentation ist schlicht gehalten, jetzt auch, sage ich mal, von den Store-Fitouts her. Aber die Highlights stechen auf jeden Fall heraus. Hat auch einen typischen Aufbau mit unten, also im Erdgeschoss Taschen, Accessoires, Bekleidung dann in den oberen Etagen und es ist schon, sage ich mal, sehr haute gamme, wie man in Paris sagen würde. Also schon wirklich Luxury angesiedelt, nicht jetzt wirklich Marken dann im Premium-Bereich. Es war sehr leer an diesem Freitagnachmittag, muss ich gestehen. Ich hoffe, der Invest rechnet sich dann auch bald, aber generell jetzt so vom Feeling her war die Stadt auch für die zweite Adventswoche nicht so gut besucht, klar, wie sonst. Da fehlen dann einfach die internationalen Touristen sicherlich noch. Ich muss ehrlich gestehen, aber das ist auch Geschmackssache. Heidi, ich bin gespannt, wenn du nochmal in Paris bist, wie du das dann siehst. Ich bin dann weiter spaziert zu den Galerie Lafayette Champs-Élysées. Die kannte ich jetzt so auch noch nicht. Ich meine, die typischen Galerie Lafayette kennt man ja. Mich hat das jetzt mehr überzeugt, weil es einfach moderner, cooler und spannender aufgebaut war. Gleich wenn man reingeht hier an den Champs-Élysées in die Galerie Lafayette, hat man ähnlich, sage ich jetzt mal, wie im Gucci Zirkolo, wo du dann, sage ich mal, über den Laufsteg mit Blitzgewitter reingehst, hat man wie so einen, Lichttunnel, also man hat schon ein cooles Feeling, wenn man reingeht, von der Shopping Experience und Customer Experience und man entdeckt dann im Erdgeschoss auch ähnlich wie überall Beauty und Accessoires und entdeckt da aber auch viele neue Marken, Düfte, die man jetzt so aus den typischen Kaufhäusern nicht kennt. Was mich auch, ich werde da natürlich auch Fotos posten, überrascht hat, war die Sonnenbrillenwand. Das ist wirklich auch cool aufgebaut hier, dieser Department Store, was die Store-Fitouts angeht. Die nutzen beispielsweise auch die Rondos dann, wenn man in die Stöcke geht, haben die auch so geschwungenes Mobiliar aufgebaut, dass wirklich da jeder Quadratmeter auch gut genutzt wird. Dann kann man da auch wirklich eintauchen in verschiedene spannende Markenwelten. Weil sonst kennt man es ja so, dass die Kunden dann da an die Balustrade gehen können und dann nochmal runterschauen. Aber das ist wirklich mit ja, Mobiliar gedeckt und gut genutzt. Genau, von daher bin ich gespannt, was du dann da sagst, Heidi.
Ja,
wenn
ich muss,
du mal die Paris-Reise planst.
Ich muss, Anna, ich muss bei dieser Sonnenbrillenwand, muss ich ganz schnell vorbeigehen, weil ich habe einen großen Faible für Sonnenbrillen, habe auch viel zu viele. Aber es ist sehr, ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf Fotos, die du dann posten wirst.
Ja, mache ich, genau. Ich bin dann natürlich auch weiter spaziert, weil von den Champs-Élysées kann man da auch dann abbiegen und kommt dann zum Kit. Wir hatten ja auch berichtet, dieser amerikanische Concept Store, der ja auch in Paris vor einigen Monaten seine Pforten geöffnet hat. Und da kann ich auch nur wirklich empfehlen, das ist definitiv auch ein Besuch wert. Das ist wirklich ein cooler Laden, wenn man das so nennen kann. Man kommt rein, wird direkt von ja, coolen Sound begrüßt. Man kommt direkt in so einen Flair irgendwie rein, ein bisschen amerikanisch angehaucht. Auch hier startet der Bereich Home-Deko-Bereich und dann kommt man eigentlich direkt zum Sardels. Das ist ja, sag ich mal, das Restaurant, was im Kit auch ja, behaust ist. Da kann man dann gemütlich einen Kaffee und Pancakes zu sich nehmen als Brunch oder auch mal einen Drink und einen Croque-Monsieur zwischendurch, wenn man schon gefrühstückt hat beispielsweise. Und dann geht man über ein wunderschönes Stiegenhaus, was auch in Weiß gehalten ist, hinauf ins erste ja, Obergeschoss. Die Luster, wir hatten ja auch damals berichtet, sind aus weißen Sneakern ja, irgendwie gestaltet. Auch richtig unique sozusagen. Und dann hat man natürlich einen super schönen Blick auf das Sardels von oben. Das ist ja auch alles, sage ich mal, Glas, ein Glasdach. Und das ist dann eine grün dekorierte Wand mit dem Kit-Logo drauf. Und sieht schon sehr schön aus. Auch von den Marken her, also es ist Moncler zu finden, Stone Island zu finden, Louis Vuitton zu finden, Axe zu finden, Timberland zu finden, aber alles wirklich sehr ausgewählte Produkte. Also jetzt nicht der typische Timberland-Stiefel oder Axe-Stiefel, sondern wirklich Modelle, die man da auch noch nicht ja, so typisch im Axe-Store oder im Timberland-Store findet. Auch, sage ich mal, Louis Vuitton Boxhandschuhe sind da gewesen, crazy Louis Vuitton Modelle mit bunten Monogrammen etc. Also schon wirklich auch viel zum Entdecken. Natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, von der Opera ausgehend die Rue de la Paix ja, rauf zu spazieren Richtung Place de la Vendôme. Die Rue de la Paix ist ja laut ja, einigen meiner Freunde und im Monopoly die teuerste Straße im Monopoly. Und besticht natürlich direkt, wenn man von der Opera kommt, durch das Schaufenster von Le Petit. Es ist eine Ballerinamarke und ja, ein Paradies, glaube ich, auch für die prima Ballerinas. Also das Schaufenster besticht dann gleich durch Ballerina-Kostüme. Macht ja auch Sinn, sage ich mal. Es ist ja nahe der Opera, da kann man dann die Ballerinas, die professionellen Tänzerschuhe kaufen, aber auch, sage ich mal, die typischen Ballerinas, wie man sie jetzt ja, für uns kennt. Auch wenn man keine Ballerina ist, gibt es ja auch diese Ballerinaschuhe. Und Sportgewand und Sneaker, also ein sehr, sehr schöner Laden. Da war ich auch natürlich drinnen, kann man mal definitiv reinschauen, wenn man da herumspaziert. Und die Straße ist ja auch, sage ich mal, von den ja, Juwelieren dicht besiedelt und behaust ja auch die weltbekanntesten Marken wie Tiffany, IWC, Boucheron und Cartier. Und die Cartier baut da gerade um. Das ist wirklich jetzt auch, sag ich mal, ein Highlight, ein Baustellen-Highlight auf der Straße. Und nämlich, um nah am Kunden zu bleiben, kreierte Cartier nicht eine 0815-Bauverkleidung, sondern eine über 500 Quadratmeter angelegte Bauverkleidung mit drei animierten und beleuchteten Shop-Windows, Laternen, auch eine Nachahmung der berühmten Eingangstür Rue de la Paix und vieles mehr. Also ein echter Hingucker. Und kreativ ist natürlich auch immer Louis Vuitton. Also wenn ihr in Paris seid, spaziert ihr da sicherlich auch öfters vorbei oder jeder in Paris, weil die ja, sind da ja immer sehr einfallsreich, was da deren Fensterbekleidung, der Fassadenbekleidung angeht. Und Louis Vuitton, vielleicht habt ihr es ja auf Instagram gesehen, Heidi und Wolfgang, ich habe das ja schon gepostet natürlich. Jetzt haben die eine riesen Sonne, würde ich das jetzt mal interpretieren, an die Fassade gepackt. Also ein riesen goldener Kreis an der Ecke und von dort ausgehend dann die Strahlen. das reflektiert natürlich wunderschön, wenn da auch ein bisschen die Sonne drauf scheint. Ein Insta-Hotspot. Die Leute sind davor gestanden. Die Insta-Husbands haben versucht, ihre Insta-Wifes da zu fotografieren. War sehr schön. Einen Tipp würde ich noch abgeben, was mir auch sehr gut gefallen hat. War jetzt nicht so luxusmäßig, aber ich würde sagen eher ein bisschen hipper. Nämlich neben meinem obligatorischen Rundgang durch das Marais, wo ich auch immer sehr gerne spazieren gehe, fand ich die Rue des Martyrs auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Straße führt durch den 9. und 18. Pariser Bezirk, Arrondissement, wie man es nennt, und beherbergt rund 200 Shops und Restaurants. Ein bisschen Hipster, coole Cafés, Bakeries, Restaurants und Boutiquen. Also jedenfalls einen Spaziergang wert.
Macht denn das Shoppen Spaß unter den Corona-Bedingungen? Wie erlebst du das? Ist das so wie in Österreich und Deutschland vor dem jetzigen Lockdown und 2G-Regeln? Oder wie wird das gehandhabt?
Nein, du kannst in die Shops kannst du ganz normal reingehen, musst deine Maske natürlich aufhaben, das auf jeden Fall, aber du wirst nicht mit durch den Pass Sanitär, wie sie es dort nennen, kontrolliert. In der Gastronomie schon, aber in die Geschäfte und auch in die Bäckereien kannst du ganz normal reingehen, ohne deinen Covid-Pass zu zeigen. Es war natürlich schon weniger los für die Vorweihnachtszeit, wie schon gesagt. Von daher war das eigentlich auch ganz angenehm. Aber ja, ansonsten hast du da keine 2G-Regelung.
Von Paris nun in das Metaverse. Und die Reise machen wir jetzt mit Adidas. Und die haben jetzt nun mit einem 29 Sekunden langen Videoclip auf sich aufmerksam gemacht, in dem drei Affen aus dem Weltraum zu sehen sind, die die Erde betreten und auf einem Metaverse-Land landen. Und dort sieht man natürlich das Logo der Schuhmarke. Dort tauchen sie ein. Adidas schreibt auf der Adidas Mobile App, das Metaverse ist der Ort, an dem jeder seine originellsten Ideen zum Ausdruck bringen kann und sein authentischstes Selbst sein kann, in welcher Form auch immer. Und dank der Blockchain, aber auch der NFTs, können diese Pioniere ein Stück von dem besitzen, was sie geschaffen haben. Und wie schaut es jetzt aus oder was ist da jetzt geplant oder was ist da jetzt veröffentlicht worden? Diese NFT-Serie des Bored Ape Yacht Club enthält 10.000 NFTs, die auf der Ethereum-Blockchain geprägt wurden. Adidas ist aber nicht die einzige Marke, die in das Metaverse eingetreten ist. Das laut einem Bericht von Bloomberg Intelligence bis 2024 einen Wert von rund 700 Milliarden Euro erreichen könnte. Also 800 Billionen US-Dollar. Nicht Wahnsinn, oder? Nee, gar nicht. Und deswegen will ja natürlich, man merkt jetzt ja auch, jeder will dorthin. Also auch auf den Schulen wird ja auch immer mehr darüber berichtet und gelehrt. Wir haben auch die letzten Ausgaben schon auch berichtet, wer jetzt alle das Metaverse betreten hat, wenn man so will. Das war ja unter anderem Balenciaga und Fortnite, Louis the Game, also das war ja auch schon im Sommer, oder Burberry, Honor of Kings. Waren in unseren letzten Ausgaben präsent, aber auch natürlich Dolce & Gabbana, Nike hat das Nike-Land auf Roblox gegründet, Coca-Cola und sie alle sind jetzt dort schon vertreten. Also sicher spannende Geschichte und die nächsten Jahre sicher auch verstärkt. Aber Adidas nicht nur im Metaverse, Adidas hat auch in deinem Berlin was Neues eröffnet, Anna.
In Berlin wird es nicht langweilig. Immer wieder tut sich was. Neue Eröffnungen stehen ja irgendwie gefühlt jede zwei Wochen auf unserem Plan. Und so auch Adidas. Die haben nämlich umgebaut. Und am 2. Dezember hat der rund erneuerte Flagship-Store seine Pforten eröffnet. Und zwar auf rund 1400 Quadratmetern. haben hier die Adidasler eine Erlebniswelt geschaffen, die ja, wie die meisten Stores jetzt neu eröffnen, weit mehr sein sollen als ein reines Ladengeschäft. Nämlich soll es ein Clubtreff sein, eine Event-Location, eine Sportzentrale und aber auch ein Nachhaltigkeitslabor. Sportbetreibende jeder Couleur und ja, jedes Segment soll da ihre Ausrüstung finden. Wir kennen es ja schon auch aus ja, anderen Adidas-Stores, die zielen da ja sehr stark auf ihre Community ab. Da gibt es den Adidas-Lauftreff, der soll natürlich jetzt auch hier sein Zuhause finden, einen neuen Flagship-Store, dass sich dort die Community trifft. Mit Vergnügen, nennt auch 11 Gründe, warum man den neuen Adidas Flagship Store unbedingt besuchen sollte. Ich werde jetzt nicht alle 11 aufzählen. Ich war jetzt auch selbst noch nicht dort, ehrlich gesagt. Werde ich mir dann natürlich anschauen. Einer der Gründe ist für mich neben dem mittlerweile eigentlich schon selbstverständlich erscheinenden nachhaltigen Ladenbau. Entscheidet sich das Store ähnlich wie andere Marken auch für Kunstwerke lokaler Künstler, Hashtag Support Your Local Artists. Wir hatten da ja auch schon darüber berichtet, Doc Martens beispielsweise, die ja auch in ihre Stores lokale Graffiti-Künstler einladen, da ihre Kunstwerke zu erstellen. Der Flagship soll Event-Location und erste Anlaufstelle für Gleichgesinnte sein, das heißt Events hosten, Workshops, die Adidas Running Plattformen, Community hosten, ähnlich wie wir auch berichtet haben, Heidi und von dem du ja auch so begeistert warst, H&M mit der Garten, die das ja auch da so gemacht haben. Adidas ist ja auch, sage ich mal, Ausstatter und Sponsor von diversen Berliner Profisportvereinen wie Alba Berlin, Union Berlin und den SC Charlottenburg. Das heißt, die werden ja auch öfters anzutreffen sein. Es gibt den ersten Sneaker-Reinigungsservice. Das heißt, man kann da seine Adidas-Sneakers dann hinbringen und putzen lassen sozusagen. Und man kann die Schuhe auch personalisieren. Es gibt eine aktive Sneakerwand, das fand ich ganz interessant. Da kannst du dann den Schuh zum Beispiel runternehmen und dann bekommst du da hinten auf der Leinwand bzw. auf dem Screen erste Infos auch zum Schuh, zum Material etc. Und das Gleiche hast du auch in den Umkleidekabinen. Wenn du da was anprobierst, bekommst du auch Informationen über Material, Größenverfügbarkeit in der Kabine selbst und kannst auch die Lichtverhältnisse dann anpassen. Wie gesagt, muss man mal testen, aber finde ich ja dann auch spannend, wenn man dann zum Beispiel da jetzt eine Laufklamotten dann probiert, wie schauen die aus, wenn ich jetzt untertags laufen gehe oder wie schaut es dann am Nachmittag aus, wenn es ein bisschen dunkler wird. Hat man da dann, kann man sich von allen Perspektiven und Lichtverhältnissen dann inspirieren lassen.
Ja, das ist doch sehr spannend. Hätte ich das gewusst, dass ich meine Sneaker da sauber machen lassen kann, hätte ich sie gestern nicht in die Waschmaschine gesteckt.
Aber ah, und? Wird das funktioniert?
Das hat funktioniert, genau.
Sehr gut.
Ja. Ja, aber ich bin auch gespannt. Der Adidas-Laden ist ja schräg gegenüber von der ehemaligen Nike-Store-Fläche in Berlin, wo jetzt Uniqlo drin ist. Und die haben ja irgendwann mal zugemacht und hoffen wir, dass Adidas sozusagen länger durchhält und mit dem, was du jetzt vorgestellt hast, mit diesen ganzen digitalen neuen Innovationen, gibt es ja schon Grund, sich das mal anzugucken.
Von dem festen Adidas-Store und der Sportwelt switchen wir gleich wieder zu Luxus-Heidi und eher was Temporärem sehe ich gerade hier in der nächsten Meldung.
Ganz genau, nämlich Burberrys neuester Pop-Up-Store. Und zwar im Rahmen der Imaginate Landscapes Tour, das ist eine außergewöhnliche Pop-Up-Store-Reihe, hat jetzt Burberry einen wirklich wahnsinnig architektonisch beeindruckenden, vergänglichen Pop-Up auf der Insel Jeju, also ich glaube, man spricht es aus, Jeju, also koreanisch, eines der beliebtesten Urlaubsziele der Südkoreaner eröffnet. Es ist, wie schon angedeutet, ein stufenförmiger, verspiegelter Bau, der sich nach oben verjüngt, spiegelt natürlich diese Umgebung, diese Natur wahnsinnig toll wider. Also ich habe das zum Beispiel zum Vergleich, im Sommer war ja Soleran in Venedig auf einer Insel, auch mit seinem verspielten Bau, mit Pflanzen etc., das gibt schon was her. Also wenn man das sich dann dort aufhält und die Umgebung quasi dort mit einfließen sieht, hat das eine ganz besondere Atmosphäre. Und dort ist eben auf dieser koreanischen Insel ist eben das Besondere, dass eben da auch im Inneren die digitale Welt mit dem physischen aufeinanderprallen, wie auch schon bei Adidas in Berlin sind auch dort Künstler sehr präsent, dort eben Digitalkünstler, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber Mao Tick, Cao Yuxi und Lia Yashu, die sind bekannte Digitalkünstler und die werden dort gezeigt. In einem anderen Bereich hat natürlich der Trenchcoat von Burberry, von Riccardo Tisci, eine Besonderheit oder dem wurde ein besonderer Raum zugetan. Und ja, der hat sich im Laufe der Zeit ja auch verändert und ist natürlich auch dementsprechend eines der Key-Produkte von Burberry. Natürlich nichts ohne ein Café. Das ist aber nicht in diesem verspielten Bau inkludiert, sondern das ist gleich daneben ein eingeschossiges kleines Gebäude. Im Inneren, aber in Anlehnung an den Pop-up auch natürlich, man sitzt auf so verspiegelten Stühlen. Es werden auch die Muster von Burberry gezeigt, also dieses Bambi-Muster, Zeichnungen an den Wänden. Also ja, also so schaut das aus. Es sind eben diese Stoffe dann dort eingearbeitet worden. Man muss sich beeilen, wenn man diesen Pop-up sich anschauen möchte. Der ist nämlich noch bis 12. Dezember geöffnet.
So schnell werden wir es, glaube ich, nicht hinschaffen, aber wäre schön gewesen. Apropos Pop-up, was ich noch auch zu Paris erwähnen möchte. Und Wolfgang, du sagst ja auch, im letzten Podcast haben wir auch ein bisschen über Pop-up noch mal intensiver berichtet. Aber sehr viele Luxusmarken und auch Nicht-Luxusmarken nutzen natürlich dieses sehr, sehr starke Marketing-Tool, um dann kurzfristig eine Nachfrage zu kreieren. Also in Paris, man hat es auf den sozialen Medien auch gesehen, hat Jacques Mus ja auch so einen Pop-up installiert, ganz in rosa. Mhm. Ich habe da auch Fotos gepostet. Ich bin da ehrlich gesagt nicht reingegangen, ich wollte, aber es war so eine Schlange. Und zwar hat er dort sein neuestes Taschenmodell präsentiert. Und das war, das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie in den Niederlanden, diese Essensmaschinen oder Automaten. Genau. Mhm. Genau, danke Wolfgang. Und da konnte man dann 24/7 hier seine pinke Tasche shoppen. Also war ein richtiges Highlight in Paris das Wochenende. War jetzt auch, glaube ich, nur eine Woche offen. Und ja, Pop-Ups it is, ne? Um neue Kollektionen auch zu präsentieren.
Ne? Ja, das ist Pop-Ups, muss man immer wieder sagen. Das ist, kann super spannend gemacht sein. Und das, wir haben ja schon, wie gesagt, mehrfach darüber berichtet, gerade die Luxusmarken, die machen daraus ja eigentlich Kunst, ne? Sicherlich Läden, die vielleicht auf Dauer nicht so bleiben könnten und ihre Wirkung verlieren würden, aber wenn es sie mal dann für 3 Monate gibt, dann kommt jeder und guckt, dass er genau das erreichen will. Ja, dann gehen wir doch mal weiter um die Welt. Kurzer Ausflug nach New York. Wer immer da Gelegenheit hat, hinzukommen, kann sich dort eine neue Kooperation angucken. Im Modebereich ist ja schon üblich und hier in diesem Falle haben 2 uramerikanische Unternehmen eine kleine Kooperation gemacht, nämlich einmal Starbucks und Amazon. Amazon hat ja mit Amazon Go ein Konzept, in dem man quasi ohne Personal kontaktlos shoppen kann. Das heißt, sie haben das in mehreren Städten aufgestellt, London mittlerweile ja auch angekommen. Und jetzt in New York probieren sie zusammen mit Starbucks das Angebot nochmal zu erweitern. Das Starbucks-Café liegt sozusagen unmittelbar am Eingang. Also vor dem Shoppen kann man dort eine Pause machen oder auch hinterher. Da probiert man eben auch aus, dass die Kunden vorab ihren Kaffee und ihre Essenswünsche in die App eingeben und das vorab bestellen. Und wenn sie dann ankommen, kriegen sie das sofort ausgehändigt und man kann dort essen und trinken. Oder man geht gleich in diesen Amazon Go Shop, der ja auch so funktioniert, wie wir das bei anderen schon gesehen haben. Man meldet sich mit seinem Mobilfon oder über die App oder eine Kundennummer an, kauft alles ein, nimmt alles, packt das alles in die Tasche, verlässt den Laden und dann kriegt man nach geraumer Zeit eine Rechnung und Abbuchung auf sein Handy geschickt. Ja? Und wie gesagt, die beiden probieren das jetzt in bester Lage, 59 Straße, Ecke Lexington Avenue, und haben am 18. November aufgemacht. Ja, aber bleiben wir in New York oder in USA, da ist ja auch etwas passiert in den letzten 14 Tagen.
Ja, und zwar nichts Schönes. Am 28.11. Ist ja das Ausnahmetalent in der Modeszene von uns gegangen, im Alter von 41 Jahren, Virgil Abloh, der Artistikdirektor von Louis Vuittons Herrenlinie seit 2018. Er ist ja über Kanye West gekommen, wo er schon seit 2007 Kreativdirektor war und hat auch sein eigenes Label gehabt, im Off-White, wo heuer im Sommer noch Louis Vuitton eingestiegen ist mit 60%. Und ja, dieses Ausnahmetalent ist nicht mehr. In Miami war die Virgil was hier Verabschiedung dieses Künstlers nach seiner Show, wo seine Designs gezeigt wurden, wurde mittels ausgedüftelter Drohnentechnik am Himmel eben diese drei Worte projiziert und es gab dann auch zu sehen einen roten Heißluftballon. Und ja, nachdem die Lichter erloschen waren, hörten die Gäste noch ein letztes Mal seine Worte am Laufsteg, die sehr bewegend und beeindruckend sind und die ich jetzt gerne noch einmal vorlesen möchte. Es gibt keine Grenzen. Das Leben ist so kurz, dass du niemals einen Tag daran verschwenden solltest, darüber nachzudenken, was jemand anderer denkt, was du kannst gegenüber dem, was du weißt, wozu du selbst fähig bist. Die Fußstapfen, die es nun bei Louis Vuitton nach dem Ableben des studierten Architekten zu füllen gibt, sind groß. Wir kommen wieder zurück jetzt nach Europa. Nächste Destination in unserer Rundreise ist Dänemark. Und dort war eben, Wolfgang, du hast es eh schon angekündigt, IKEA war dort jetzt in den Medien. Warum? Wegen eines immensen Schneesturms, der die Mitarbeiter und Kunden jetzt nicht aus dem Möbelhaus hinauslassen wollte. Und die mussten eben dann dort übernachten. Also 31 Personen in Summe. Die haben natürlich dort alles vorgefunden, was man so braucht. Natürlich Essen, Betten durften sie sich aussuchen. Es gab natürlich Fernsehen. Sie haben ein Fußballspiel geschaut, Liverpool gegen Everton, und haben sich's gemütlich gemacht. Und kurz bevor sie schlafen gingen, hat der Filialleiter sogar noch ein Gute-Nacht-Ständchen gesungen. Also das wird natürlich allen in Erinnerung bleiben. Und es ist natürlich auch in so einem Fall besser, bei IKEA eingeschneit zu sein, als in einem Handwerksladen, wo es nur Bohrmaschinen und dergleichen gibt. Also hatte man noch einmal Glück.
Ja, das kann man sagen.
Das hat das Team zusammengeschweißt.
Ja, also aber apropos IKEA, da kann ich auch noch einen beitragen. Also statt des ungeplanten Aufenthalts kann man jetzt geplant bei IKEA sich einmieten, und zwar in Tokio, ne, in dem Shinjuku District. Das ist ja ein ganz angesagter Distrikt, hatten wir auch schon berichtet, alle möglichen Neueröffnungen, die da sind. Da hat IKEA ein Apartmenthaus gebaut und hat dort Apartments in einer Größenordnung von 10 Quadratmetern und auf 2 Etagen eingerichtet mit Möbeln. Man kann sich bewerben, wenn man älter ist als 20 Jahre, und kann für 1 Euro Miete pro Monat bis zum 15.01.2023 dort wohnen. Nur die Nebenkosten müssen selbst gezahlt werden, und man muss natürlich bereit sein, dass man in dieser kleinen Umgebung zurechtkommt. Aber man weiß ja, die Japaner sind leidgewöhnt, was die Wohnfläche anbelangt, und da gibt es genügend Bewerber. Für meine Größe mit über 1,90, glaube ich, wäre das mir zu klein. Ne?
Ja, ich würde da schon reinpassen, aber ich glaube, ich mit der Platzangst
Ja,
bekommen.
gut,
Aber
aber
wer?
wenn man dann in der Schublade sozusagen ins Schlafzimmer geschoben wird, in sein Bett geschoben wird, das ist, glaube ich, auch nicht so ganz mein Ding. Aber man weiß ja
Nee.
nicht. Ne? Ich bin sicher, dass IKEA das gut gelöst hat, und es ist eine tolle Werbemaßnahme auch gleichzeitig, weil das wollen natürlich alle sehen und darüber berichten. Und damit können sie ihren Ruf untermauern, dass sie für kleine Räume auch beste Lösungen anbieten können. So, jetzt haben wir IKEA auch ordentlich Raum gegeben.
Besprochen.
Diesmal kommen wir zum nächsten, ne?
Genau, ich würde dann gleich mal zu Decathlon gehen. Und zwar Decathlon kürt die sportlichste Stadt Deutschlands. Also jetzt mal so aus dem Bauchfeeling her, Wolfgang Heidi, welcher glaubt ihr, könnte das sein? Habt ihr
Ja,
irgendwelche
ich würde natürlich
Ideen?
sagen Hamburg, ne? Aber das
Ja,
sieht
ich
jeder
glaube das auch.
anders.
Ich
Ist
würde
ja auch
sagen
sportlich.
Frankfurt.
Ah, okay. Ja, die Banker.
Eben.
Ich weiß nicht, die hocken wahrscheinlich eher wie so am Abend im Büro. Klischee, olé. Faktoren wie die Verfügbarkeit von verschiedenen Sportstätten oder auch die Anzahl der Sportvereine und der Menschen, die in Sportvereinen Mitglied sind, stellen die Bewertungsfaktoren dar. Und zwar, da der erste Platz des Sportstättekompass geht nach Kassel.
Wow.
Ja, und zwar mit Bestwerten in der Kategorie sportliche Bevölkerung und einer guten Verfügbarkeit der verschiedenen Sportstätten ist dieser Platz durchaus verdient. Nämlich 2 von 3 Menschen aus Kassel sind Mitglied in einem Sportverein.
Oh, nicht schlecht.
Ja. Silber geht nach Karlsruhe
Wow.
und Berlin schafft es immerhin noch auf den dritten Platz des Rankings.
Super.
Die Schlusslichter fand ich auch ganz interessant. Im Gesamtvergleich sind Halle an der Saale, Nürnberg und Lübeck. Hier treffen laut der Analyse geringes Interesse an Sportvereinen und eine niedrige Verfügbarkeit der Sportstätten aufeinander. So berichtet Fashion Network. Und für Decathlon Deutschland, die haben halt die Umfrage gemacht, ist die Datenerhebung ein unterstützendes Instrument für die Sortimentsgestaltung in den deutschlandweit rund 80 Filialen. Und dann habe ich noch was für unsere Kategorie Retail Gossip, nämlich die Simpson. Die rechnen mit Fast Fashion ab. Im Oktober ging eine Simpson-Serie in Zusammenarbeit mit Balenciaga raus. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber berichtet haben. Und zwar wurde da die Herbst-Winter-Kollektion 2022 präsentiert. Und jetzt in der Serie, die am 21. November in den USA ausgestrahlt wurde, ja, wird ein bisschen ein differenzierter Blick wieder auf die Fashion-Industrie geworfen. Nämlich in der Folge zieht ein anerkannter und begabter Designer nach Springfield. Seine Fabrik entpuppt sich jedoch schnell als ebenso schädlich wie das naheliegende Kernkraftwerk. Arbeitnehmer sind toxischen Produkten ausgesetzt, auf einem See schwimmen, ja, auslaufende Chemikalien im Schottenmuster. Und ja, eine Deponie mit Jeans vom letzten Monat wird in Brand gesetzt. Ja. Also die Missstände häufen sich in der Serie und der Designer ermahnt seine Angestellten mit Propagandapostern, die totalitären Staaten nachgefüllt sind, zum Schweigen. Also ja, schon richtig harte Kritik. Und ja, dann sagt der Designer, keine Sorge, ich kenne ein ganz tolles Krisenmanagement. Sie hat die Geschichte der Velosättel aus Delfinhaut vertuscht. Und wenn ich Kleider für Tommy Target und Wendy Walmart mache, müssen sie billig sein, denn in der Fast Fashion gewinnt, wer am effizientesten Kosten kürzt.
Sehr spannend, dass Sie sowas auch aufnehmen, ne? Aber da kann man mal sehen,
Ja.
das ist angekommen und das prägt dann die nicht nur die Jugend, sondern auch alle anderen Simpson-Fans. Und das ist dann gleichzeitig sozusagen auch die Messlatte für viele Unternehmen, was sie erreichen müssen, weil sonst ist man out.
Ja, von Fast Fashion hast du auch noch ein bisschen Retail-Gossip für uns mitgebracht, wenn wir schon
Ja.
darüber sprechen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Gossip bezeichnen soll, aber schon bemerkenswert. Die Firma Inditex hat ja einen Gründer, einen der reichsten Menschen der Welt, Amancio Ortega, der das ganze Unternehmen aufgebaut hat und der jetzt sozusagen seine Nachfolge geregelt hat. Der hatte ja erst über viele Jahre einen externen CEO, Pablo Isla. Und der hat dafür gesorgt, dass jetzt zwei Kinder von Amancio Ortega in die Schlüsselposition gehievt werden. Also sein Sohn wird CEO, also wird damit das Tagesgeschäft leiten. Und seine Tochter geht in den macht den Aufsichtsratsvorsitz, also formal gesehen dann die Chefin von ihrem Bruder. Aber schon bedeutend. Man hat das über viele, viele Jahre vorbereitet. Die haben eine super Ausbildung natürlich erhalten. Jetzt tritt die Jugend bei Inditex an. Und ja, dazu wünschen wir dir natürlich viel Glück, gutes Händchen. Und ich bin gespannt, ob es da zu weiteren Veränderungen kommt. Man hat ja den Eindruck, bei Inditex ist ja schon einiges los, was sie machen, ne? Die ganze Digital- und Online-Strategie ist ja nun auch von Erfolg gekrönt und auch die ganze Markenführung und Kollektionserstellung ist einzigartig gut. Ja, und ich hoffe, dass es den beiden auch gelingt, das fortzuführen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir wünschen eine wunderschöne ja, Vorweihnachtszeit noch. Viel Spaß in Österreich jetzt mit den Wiedereröffnungen hoffentlich. Geht alle shoppen, macht eure Weihnachtsbesorgungen im stationären Handel, können wir nur sagen. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Eine Folge machen wir ja wahrscheinlich noch vor Weihnachten, oder?
Auf jeden Fall, ne? Bis dahin bleibt
Natürlich.
alle gesund.